Prostpunk,
der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt.
Postpunk, Pershing, Perestroika.
Unsere Jugend in den 80ern.
Heute wird's persönlich, denn wir reden darüber, wie wir in den 80ern aufgewachsen sind, Marc. Unsere Jugend in den 80ern, in diesem schrillen Jahrzehnt, was vom Kalten Krieg gekennzeichnet wurde, du West, ich Ost. Und was natürlich auch ganz viele Musik hervorgebracht hat. Musik, die wir geil finden, Musik, die wir scheußlich finden.
Ich hatte jetzt auch musikalisch, muss ich sagen, mich so ein bisschen drauf konzentriert, was ich gehört habe und womit ich so musikalisch sozialisiert wurde, was ich vor Cure und Co. gehört habe. Bei dir war es ja dann so Depeche Mode und Cure, so ein bisschen in diesem Doppelpack mit dann Ann Clark und was da nicht noch alles dazu kam. Aber es war ja schon bei dir, glaube ich, auch eher Depeche Mode und Cure, was so die Tür geöffnet hat, dann halt zu dem, was man so eben als Underground eher bezeichnen mag. Bei mir war es eben hauptsächlich The Cure. Ich habe aber auch davor schon sehr viel Musik gehört. Das ist eben so, sagen wir mal, die musikalische Komponente, glaube ich, auf die wir uns heute so ein bisschen auch fixieren können. Wie es auch möglich war, an Musik ranzukommen, war ja für dich irgendwo schwieriger als für mich.
Ich sag nur, stabile Hochdruckwetterlage, eine lange Antenne und dann war NDR 2 möglich und das ZDF.
Ich habe auf dem Land gewohnt und also von 83 bis 90 und bin dann in Ingelheim zur Schule gegangen und es war jetzt halt auch nicht so, dass du da in den großen Plattenhäusern alles bekamst, was du irgendwie interessant fandst und es war fast unmöglich zu wissen, was abseits des Mainstreams läuft. Das ist dann erst eben losgegangen mit The Cure, aber wie gesagt, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten, aber ich finde es so ganz interessant halt mal zu überlegen, wie war denn das so in der Pubertät? Das so mit den ersten alkoholischen Getränken? Wo habt ihr die ersten Partys gefeiert? Wie haben wir die ersten Partys gefeiert? Ist man denn schon in Clubs gegangen? Also bei uns war das eher nicht so. Wir machen erstmal ein Bier auf. Das hat ja sonst keinen Sinn.
Stimmt, ich habe auch schon einen trockenen Mund.
Ich komme überhaupt gar nicht hier in einen Flow hinein, ohne dass ich jetzt mal, brauche erstmal hier ein bisschen was.
Mit welchem fangen wir an?
Wir fangen mit deinem an, weil ich muss dann nachher zu meinem noch eine kleinere Geschichte erzählen. Die hängt dann so mit meinen ersten Kneipenbesuchen zusammen. Deins ist auch spektakulärer als meins, weil meins kennt man sehr wahrscheinlich ziemlich gut.
Ja, das stimmt allerdings. Dein Bier kennt man und nicht nur in Deutschland. Aber das dazu später. Mein Bier kommt aus Leipzig. Sternburg Export. Kenner nennen es auch Sterni. Und ich habe es deswegen mitgebracht, weil meine Verbindung zu diesem Bier ist folgende. Ich habe 1988 ein halbes Jahr in einem kleinen Städtchen in Sachsen im Rahmen meiner damaligen Lehre zugebracht und auf den Zugfahrten von Roßwein, jetzt habe ich den Namen gesagt, über Leipzig nach Stralsund gab es meistens in den Metropa-Abteilen der Deutschen Reichsbahn dieses Sternburg Export. Von daher mache ich es jetzt auf.
Also warte mal, wie war das nochmal unten?
Unten anfassen für den Klang. Boing.
Dann zum Wohl.
Zum Wohl.
Ist halt ein Ex, aber gut.
Es geht aber gut.
Ne? Schön süffig.
Ja.
Nö, kann man echt prima trinken. Das Toll. Schmeckt mir wirklich gut. Also kann ich mir richtig gut vorstellen, so schöne Zugfahrt.
So eine Zugfahrt von Leipzig nach Stralsund, die dauerte 6 Stunden.
Ja, also da kannst du schon das ein oder andere Bierchen
vorausgesetzt, man hatte einen Sitzplatz. Die Züge waren brechend voll. Kaum einer hatte ein Auto, Zugfahren war billig und Platzkarte hast du dir ja nicht gekauft. Bist da irgendwie dann los, Feierabend, zum Bahnhof, Fahrkarte gekauft, rein in Zug. Ich habe so manche Zugfahrt von Stralsund bis Leipzig oder umgekehrt, eher umgekehrt immer, komplett auf dem Gang verbracht. Aber Musik.
Erstmal wollte ich wissen, wann ihr angefangen habt, so Party zu machen.
Das ging so los, ich meine so Ende 84, Anfang 85. Da war ich in der 9. Klasse und das war eben auch so die Zeit, wo ich dann glühender Depeche Mode-Fan schon war. Cure war da noch nicht am Start, das dauerte noch ein bisschen. Aber das war so die Zeit, da entwickelte sich auch die Clique, zu der ich dann gehörte, wo viele Jugendliche aus meiner Schule, aus meiner Klasse, aber eben auch aus anderen Schulen des Neubaugebietes kamen. Also ich bin ja in Stralsund in der typischen DDR-Plattenbausiedlung groß geworden. Dann war am Rande dieser Plattenbausiedlung war so ein kleines Wäldchen und da gab es einen umgestürzten Baum und da haben wir uns getroffen. Deswegen hieß der Treffpunkt auch immer der Baum. Und die Leute, die dann zu dieser Clique gehörten, haben dann angefangen, dann regelmäßig Partys zu veranstalten. Meistens dann, wenn jemand Geburtstag hatte oder so. Ganz häufig fanden diese Partys dann in den Waschküchen und Trockenräumen statt, die so jeder Aufgang in diesem Plattenbau hatte. Das waren so zwei nebeneinander liegende Räume. Der Gastgeber oder die Gastgeberin hatte in der Regel für alkoholfreie Getränke gesorgt und Schnaps und so weiter wurde dann mitgebracht. Da hat sich keiner mit einer Kiste Bier abgeschleppt. Außerdem bin ich erst relativ spät zu einem Biertrinker geworden. In die Jugendclubs, in die wir damals gegangen sind, also dort, wo dann die Discos waren, da gab es kein Bier, da gab es nur Mixgetränke. Longdrinks, sagt man heute. Also wir haben Cola, Wodka und Gin Tonic getrunken und so richtig zum Biertrinker bin ich wirklich erst dann in diesem halben Jahr in Sachsen geworden, weil dort sind wir dann nach der Arbeit ganz oft in die Kneipen eingefallen, die es dort gab und da haben wir dann Bier getrunken. Meistens bildeten sich dann immer so Grüppchen bisschen, also am Anfang des Abends, ich sag mal so, standen die Kerle dann immer so in so einem Grüppchen in einem Kreis. Jeder hatte eine Cola in der Hand und dann kreiste halt eine Flasche Schnaps. Da waren wir also überhaupt nicht wählerisch, was es halt gab oder was man kriegen konnte, egal ob es jetzt der Goldbrand war, also so eine Art Weinbrand oder eben ein Wodka oder ein Korn. Die kreisten dann hat man aus der Flasche einen Schluck Schnaps getrunken, mit der Cola hinterhergespült. Die Mädels haben dasselbe quasi mit Wein gemacht oder mit Sekt. Mit zunehmendem Alkoholpegel vermischte sich das dann. Der Fußboden wurde so mit Decken und Kissen ausgelegt, wo man sich dann mit seiner Freundin, die man vielleicht schon mitgebracht hat, oder mit der Freundin, die man an dem Abend kennengelernt hatte, dann hin verziehen konnte und so ein bisschen ungestört knutschen und fummeln konnte. Dann gab es dann da einen Kassettenrekorder, von dem dann die möglichst aktuellste, aus dem Westen aufgenommene Musik lief.
Also das heißt im Prinzip Ähnliches, was wir auch im Westen gehört haben.
Stimmt.
Ja. Nur du musstest halt irgendwie halt versuchen, dass du über deine Westkontakte da halt drankommst.
Das meiste stammte wirklich dann aus dem Westradio, was aufgenommen wurde dann vom NDR 2. Oder eben später dann bei DT64, bei diesem DDR-Jugendsender, der dann auch ja relativ aktuell war, was die Westmusik anbelangte. Allerdings ging das dann wirklich erst so 86, 87 los. Und es gab ja diese Sendung Duett Musik für den Rekorder, wo ja ganze Platten komplett zum Mitschneiden
das hast du schon erzählt.
Wo ich zum Beispiel dank dieser Sendung bin ich ja in den Besitz des Toten Hosen Live-Albums gekommen, bis zum bitteren Ende, was dort gespielt wurde.
Mhm. Ja. Bei uns war es übrigens, oder bei mir war es zumindest so, dass ich auch ähnlich an die Musik rankam, wie das bei euch war, nur dass es bei uns natürlich sehr viel einfacher war. Wir hatten ja uns schon häufiger drüber unterhalten, dass es ab April 1983 die Musikshow Formel 1 gab. Das war für mich ungemein wichtig. Also erst mit dieser Show habe ich überhaupt angefangen zu wissen, was in den Charts passiert. Das war irgendwie vorher schwierig. Sie hatten halt dann die neuesten Videos da und haben tatsächlich jeden Song, der in die Top 100 eingestiegen ist, gezeigt. Diese Kompatibilität zwischen meinem Musikgeschmack und dem, was in den Top 10 war, die war wirklich 83, 84 noch relativ groß. Bist wahrscheinlich auch beeinflussbarer. Ich fand aber auch, dass die Musik damals besser war, weil vieles von dem, was ich damals gehört habe, das finde ich tatsächlich immer noch gut. Und ab 85, ich würde mal fast von der Dieter-Bohnenisierung der Charts dann halt auch irgendwo sprechen. Man sieht das dann auch. Ab 85, ab 86 sind es eigentlich dann immer die gleichen Pappnasen, die da irgendwo dann gleich 5 oder 6 Songs in den Top 100 am Ende eines Jahres haben. Und das sind dann halt die großen Nasen. Das ist dann halt nur mal Michael Jackson, obwohl ich den ja auch ganz gut finde. Und das ist halt Madonna und dann ist es halt Stock Aitken Waterman und dann ist es halt Modern Talking. Da habe ich mich dann auch immer weiter von dieser Chartsmusik halt entfernt. Aber so 83, 84 bis 85, das war echt noch klasse. Ich habe dann eben so Sachen gehört wie Yellow, Propaganda. Also wenn man so ein bisschen abseits von diesem Chartskram war, musste man dann schon gucken, wo man das Zeug herbekommt. Und so konnte man dann halt mit Platten kaufen, aber eben auch mit Home-Taping konnte man dann halt abseits von dem Mega-Mainstream halt dann auch sich so ein bisschen zumindest mit Musik dann irgendwie ausstatten.
Ich bin ja dann durch Depeche Mode, durch People Are People und Master and Servant, also durch die Some Great Reward-Platte, was ich auch schon in unserem Depeche Mode-Podcast erzählt habe, halt so auf die Band aufmerksam geworden und das war dann ja so mein Ding. Was ich nicht toll fand mit einer Ausnahme war halt dieser ganze Ostrock. Aber ich gestehe das hier, dass ich so, es muss auch so 83 gewesen sein, immerhin eine Band namens Rockhaus kurze Zeit toll fand, die damals ganz neu war und die auch so ein bisschen auf diesen NDW-Zug aufgesprungen ist mit der DDR-typischen Verspätung. Aber das hat auch nicht lange vorgehalten. Also da, das war dann, wie gesagt, dann kam ja Depeche Mode und dann kam irgendwann, hat man dann so Sachen wie The Cure gehört und andere eher nicht so mainstreamige Künstler. An die ranzukommen war natürlich dann immer das Problem. Bei uns noch mehr als bei euch. Zum Glück gab es dann ja irgendwie dieses Jugendradio DT64, die dann von Jahr zu Jahr immer mehr auch solche Musik gespielt haben, beziehungsweise wo es dann ja auch Spezialsendungen gab, wo dann mehr von dieser Musik gelaufen ist. Also Stichwort diese Sendung Paroktikum, wo dann ja sogar auch plötzlich dann Musik von DDR-Underground-Bands lief, wo man gedacht hat, sowas gibt's gar nicht. Und dann liefen die aber plötzlich im Radio und das klang alles so geil und so aufregend und so wild. Und das hat eben auch ganz stark dazu beigetragen, dass sich mein Musikgeschmack dann so völlig weg vom Mainstream eher in diese Punk, Post-Punk, New Wave-Richtung dann entwickelt hat.
Ich war so ein Spätzünder. Also ich habe erst so in der Ende der 10. Klasse habe ich überhaupt erst angefangen, Alkohol zu trinken. Eigentlich auch erst so ab der 11. Klasse dann Partys zu machen. Dann kam auch schon relativ schnell. Also ich glaube dann in der 12. Klasse fing ich dann an, Cure zu hören. Und dann ging das alles irgendwie auch ratzfatz. Ja, dann auf einmal halt auf die Konzerte gegangen und unheimlich viel Musik gehört und dich dann auch schwarz angezogen und so. Aber so diese ersten Partys, an die ich mich erinnere, Ende der 10., Anfang der 11. Klasse. Das war eigentlich wirklich das Gleiche in Grün. Also es gab in Ingelheim natürlich das Rotweinfest, also das war so das große Stadtfest. Da hat man dann natürlich sich getroffen, möglichst häufig. Abseits davon war es dann eigentlich schon so, dass wir diese Dinger zu Hause gefeiert haben. Also war wirklich ähnlich so wie bei dir. Mhm. Wir hatten auch so eine Clique, das hat sich dann so in der 11. herausgestellt. Wir hatten eine sehr gute Clique oder eine sehr gute Gemeinschaft in unserem Jahrgang gehabt an der Schule. Da gab es dann später eben viele Partys. Die ganze Oberstufe in Ingelheim hatte das echt irgendwie prima hingekriegt. Da gab es dann halt die 11er-Partys, die 12er-Partys, die 13er-Partys, die Abi-Partys. Also das war schon so, dass man dann eben auch mit vielen Leuten in einer privat organisierten Party feiern konnte. Und wenn das halt nicht lief, dann hast du dich halt in einem kleineren Bereich dann halt getroffen und dann halt irgendwo bei den Leuten zu Hause eben gefeiert. Und auch da war das ähnlich. Also ich habe schon meine ersten Alkoholerfahrungen eigentlich mit Bier gemacht. Nur uns ging es dann ähnlich wie euch auch. Wenn man halt unterwegs war, da hat man auch dann eher auf so ekelhafte Sachen halt wie mal eine Flasche Wermut zurückgegriffen. Der hat halt mehr geknallt und du hattest halt eben nur eine Flasche dabei. Es ging ja nicht darum, wie man das heute so macht, dass wir hier so das Bier genießen und uns da so ein bisschen drüber unterhalten und das ist aber interessant und das schmeckt lecker, sondern das ging eigentlich echt um die Wirkung.
Ja, also geschmacklich hat man damals, keine Gefangenen gemacht. Also man hat einfach was getrunken, weil man eine gewisse Wirkung erzielen wollte.
Ja, eben auch. Ich bin ja auch und war damals auch ein ziemlich zurückhaltender Typ und das hat mich dann natürlich auch lockerer gemacht. Ist ja Logo, ne? Da hast du 2-3 Bierchen getrunken und dann bist du halt auf einmal um einiges selbstbewusster und das tat dann natürlich irgendwie sehr gut.
Da sieht man mal, wie ähnlich sich dann doch so die Jugendlichen in einem gewissen Alter waren, jetzt ganz egal, ob Ost oder West. Ich frage dich jetzt mal direkt, warst du irgendwie so politisch engagiert oder bist du auf die Ostermärschen irgendwie mitmarschiert? Also was waren ja immer so Sachen, die wir im Osten natürlich auch immer mitgekriegt haben, weil das natürlich aus Ostsicht natürlich was Positives war, dass die Menschen eben auch in Westdeutschland gegen die Stationierung von Pershings und überhaupt gegen diese ganze Aufrüstung demonstriert haben und so weiter. Deswegen haben wir ja auch diesen Titel Postpunk Pershing Perestroika hier heute gewählt für den Podcast. Warst du da irgendwie involviert oder habe ich das alles kalt gelassen?
Also involviert war ich nicht. Ich glaube, ich war, als es dann so gegen die Startbahn West ging oder halt auch so diese Friedensdemos, da war ich auch einfach noch zu jung. Hm. Das war ja frühe 80er, mittlere 80er und da war ich dann 12, 13, 14 und ich habe bis zu meinem 13. Lebensjahr in einem kleinen Ort in Odenwald gewohnt, wo mein Papa Pfarrer war und danach halt dann eben in der rheinhessischen Walachei und da bist du auch ein bisschen weit abseits vom Schuss. Da gab es jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, so Bürgerbewegungen, ja, die sowas irgendwie mal gepusht hätten oder, also da war ich, glaube ich, ein bisschen zu weit weg, sowohl alterstechnisch als eben auch, was so meine Verortung sozusagen anging. Natürlich fanden wir das mit der Friedensbewegung irgendwie toll. Und natürlich, das war echt in den 80ern, kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Dieser Kalte Krieg hatte ich als Jugendlichen, das hat dich echt berührt. Also du hattest echt Schiss. Aufrüstung hier, SS-20 dort und Reagan und Brezhnev und wie sie alle hießen, die Betonköpfe. Also alles so Sachen, wo du wirklich dachtest so, das geht nicht mehr lange gut. Mhm. Ich meine, dann so mit Perestroika und sowas, dann so Mitte, Ende 80er, hatte man dann ja einfach ein ganz gutes Gefühl bis zur Maueröffnung dann. Aber gerade was so Mitte der 80er war, war das schon ein ungutes Gefühl, ja, wenn du die Nachrichten angemacht hast. Ich sag da nur den Falkland-Konflikt zum Beispiel. Wenn du als junger Mensch da irgendwo dann so die Nachrichten gesehen hast, war das schon auch irgendwie immer so ein bisschen schockierend. Also so habe ich das dann jedenfalls empfunden. Und ich meine, die erste Partei, die ich gewählt habe, als ich dann 1988 wählen durfte, war dann eben auch grün, ja. Da merkst du halt dann schon, dass du da irgendwo von diesem ganzen Kram beeinflusst warst, auch wenn du halt nicht irgendwo so bewusst dabei warst, weil, also ich hatte schon so meine klare Meinung zu allem Möglichen und die war eben auch eher so linksökomäßig, so wie, glaube ich, viele Leute, die halt in den 80ern aufgewachsen sind und die nicht in so ein Yuppie-Gebilde dann da so reingekommen sind, sondern die halt dann vielleicht echt ein bisschen kritischer auch waren. Waldsterben war damals ja auch noch so eine Sache. Tschernobyl war so eine Sache, die dich dann doch eben dafür dann, würde ich sagen, auch interessiert hat, ja. Und das wollte ich nochmal nachfragen, wie war es denn bei euch mit Tschernobyl? Also, das war bei uns ja ein Riesenthema. Also, ja, esst keine Pilze mehr, bleibt drin, ne, der Regen und so weiter, ist radioaktiv.
Ich kann mich kurioserweise nicht genau erinnern und das liegt wahrscheinlich daran, dass es eben bei uns nicht so ein Thema war. Ja, es wurde dann ja auch irgendwann bei uns vermeldet, dass es da dieses Unglück gab, aber ja nicht in dieser Ausführlichkeit und in dieser Detailliertheit, wie es im Westfernsehen oder in den Westmedien sicherlich war. Immerhin war es ja der große Bruder, dem es passiert ist, ne, und dem durfte man es ja nicht so schlecht schlecht machen, auch wenn zu der Zeit schon mit Herrn Gorbatschow ja schon die Perestroika war oder angesagt war. Und von daher kann ich mich da nicht dran erinnern. Ich glaube, das war nicht großartiges Thema. Und ich war damals auch in so einer Zeit, das war 86 ist es passiert, 86 im Frühjahr, im April meine ich, ne? Das war kurz bevor ich die Schule beendet habe. Ich war in der 10. Klasse zu der Zeit. Das muss gerade so die Zeit gewesen sein, wenn es April war, als wir uns auf die schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen vorbereitet haben. Ich war eben auch damals politisch auch überhaupt nicht engagiert, also in keinerlei Richtung. Weder war ich einer, der hier mit Freuden das FDJ-Hemd angezogen hat, aber ich war auch keiner, der irgendwie komplett sich von allem abgegrenzt hat. Wenn sie es nicht vermeiden ließ, habe ich das FDJ-Hemd angezogen. Aber irgendwann war auch mal der Punkt dann erreicht, wo man, wann immer es ging, versucht hat, sich irgendwie drumrum zu drücken. Und was ich auch noch, du hast es angesprochen, Waldsterben, Umweltprobleme, das hat man ja in der DDR auch lange Zeit totgeschwiegen. Und in Stralsund an der Ostsee, wo ich groß geworden bin, da gab es das ja auch nicht. Meine Augen haben sich so richtig dann geöffnet in diesem halben Jahr, was ich da in Sachsen verbracht habe. Zum einen wirklich in diesem Ort dort, zum anderen aber auch auf diesen Bahnfahrten. Ich kann mich noch gut an die erste Zugfahrt darunter erinnern. Wenn du von Stralsund nach Leipzig gefahren bist, dann ging das über Berlin und dann hat der Zug vor Leipzig nochmal in Bitterfeld gehalten. Und ich habe wirklich den Fehler gemacht und in Bitterfeld auf dem Bahnhof das Zugfenster aufgemacht und den Kopf rausgehangen. Es hat gestunken. Ich kann es gar nicht mehr genau beschreiben. Es hat irgendwie nach verbranntem Gummi, es war irgendwie eine ganz fürchterliche Luft. Und in diesem Ort in Sachsen, in Roßwein, in dem ich dann das halbe Jahr war, da floss ein Flüsschen durch den Ort. Und an dem Ufer haben sich immer so gelbliche Schlieren gebildet, wo auch gesagt, was sind das, wo kommt denn das her, aus welcher Industrie, auch immer. Ne? Wenn wir nicht über Leipzig gefahren sind, dann die andere Route, die ging dann über Dresden. Und wenn du von Dresden dann Richtung Berlin gefahren bist, dann bist du durch die Lausitz mit dem Zug. Und dann bist du quasi durch diese Braunkohletagebaulandschaft durchgefahren, wo du dann aus dem Zug auch diese Kraterlandschaften links und rechts gesehen hast. Diese rauchenden Schlote von diesem Kraftwerk. Und dann bist du nach Stralsund gekommen. Und hast die sauberste, frischeste Ostseeluft gehabt, die du dir wünschen konntest, ne?
Ja, ich meine, das sind ja heute so Sachen, die kann man sich tatsächlich nicht mehr, oder das sind Sachen, die kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Also da wurde schon auch im Westen natürlich jetzt nicht so schlimm, wie das dann bei euch teilweise war, wurde aber natürlich auch jede Menge Raubbau an der Umwelt betrieben. Ja, also das mit dem sauren Regen, mit dem Waldsterben und so, das waren ja alles so Sachen, die man da erst so richtig auch festgestellt hat. Autos, ja, wenn ich überlege, wie das damals auch in den Städten oder so auch gestunken hat, ja, gab es ja noch keine Katalysatoren oder sowas.
Genau, das war das, also, was auch in die Stralsunder in der Ostseeluft dann verpestet hat. Das waren die Zweitakterabgase, beziehungsweise in Stralsund in der historischen Altstadt, die ja auch arg runtergekommen war zu Ostzeiten, weil ja, es wurde ja auf der grünen Wiese wurden die Platten hingestellt, die Plattenbauten, aber es wurde ja nichts in die historische Bausubstanz investiert. Die Häuser, die dort noch bewohnt waren, die hatten natürlich alle noch einen Kachelofen und die wurden mit Braunkohle geheizt. Was meinst du, wie das da im Winter auch dann da die Luft stand? Gut, dass du das sagst, aber jetzt, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Und dann hörst du plötzlich, ich weiß nicht was, 88 oder was, doch schon 89, plötzlich im DDR-Jugendradio DD64 bei eben dieser Sendung Paroktikum von einer meiner noch immer größten Lieblingsband, Die Art aus Leipzig, einen Song namens Black Dust. Black Dust in the Air, Black Dust Everywhere, der genau davon handelt. I smell, I taste, I fear,
I see, yeah. Black Dust, Black Dust. Ich meine, das sind ja nun mal die Hintergründe der Musik, über die wir reden, ne? Denn das ist ja so ein Ding. Ich hatte mir nochmal jetzt die Jahrescharts der BRD ausgedruckt von 83 bis 1989. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass ich durch Cure und dann halt alles, was dazu kam, eben Joy Division, Killing Joke, Siouxsie and the Banshees, etc., PP, Pixies auch gerne gehört. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass das, was ich davor gehört habe, dass das damit eigentlich gar nichts zu tun hatte, dass da irgendwann so ein Punkt kam und ich auf einmal eben diese neue Musik kennengelernt habe. Im Prinzip ist es aber gar nicht so, weil ich bin so ein bisschen sozialisiert worden, ähnlich halt auch wie du. Also bei mir war es halt so, dass ich eher so in meiner Jugend tatsächlich schon mit 12, 13 sehr stark von Synthie-Pop in jeglicher Art und Weise geprägt war. Also meine erste Platte war Man Without Hats, die Rhythm of Youth, also wo der Safety Dance drauf ist. We can dance, everybody's taking the chance, save the dance. Meine vierte Platte war, glaube ich, dann schon die Construction Time Again von Depeche Mode. Da haben wir uns auch schon mal in der Depeche Mode-Folge drüber unterhalten. Dazwischen habe ich mir die beiden ersten Culture Club-Platten gekauft, die wirklich interessanterweise immer noch hörbar sind. Also du kannst natürlich Do You Really Want to Hurt Me nicht mehr hören, weil es halt einfach irgendwo zu häufig läuft. Aber gerade die erste von denen, gar nicht so übel, was der Boy George und seine Jungs damals so gemacht haben. Naja, und dann kam bei mir Mitte der 80er eben Bands wie Yellow, es kam natürlich Propaganda, wir hatten es ja schon, es kam Frankie, es kamen so Sachen wie Blancmange, natürlich The Human League, Heaven 17, ja, also alles eher so ein bisschen dieses Synthie-Pop-Ding, ja, was man ja irgendwo damals auch gehört hat. Und dann, wenn man sich die Jahrescharts anguckt, ab 85, noch stärker ab 86, aber ab 85 kommen diese Bands nur noch sehr selten vor.
Marginal.
Weißt du, auch so Bands, das kann ich mir auch immer noch gut anhören, wie Real Life, Send Me an Angel, finde ich tatsächlich, ist ein gutes Lied. Also du magst es nicht so.
Nee, es ist auch totgenudelt.
Ja, okay, für mich. Aber wenn man es jetzt mal so also per se sich anhört, ohne dass es totgenudelt also worden
damals
ist.
Damals fand ich das bestimmt auch toll.
Und, oder auch Ice House, Hey Little Girl oder sowas sind alles so Sachen. Savage Progress hatten wir ja auch schon gehabt. Also alles so Sachen, die ich irgendwo, Animotion finde ich tatsächlich, also ist auch totgenudelt, aber fand ich damals auch nicht übel. Ich konnte ja auch mit Alphaville mit der ersten Platte eine Menge anfangen. Aber das war alles eben so in diese Synthie-Pop-Richtung und ich muss ganz ehrlich sagen, das höre ich immer noch sehr gerne. Und wir hatten ja auch festgestellt, dass das ja zum Großteil eben auch aus dieser Post-Punk-Bewegung eben rauskam. Ja. The Human League ist ja am Anfang total experimentell gewesen. Heaven 17 war mal ein Teil davon. Die haben dann auch eben so ein bisschen eher das experimentell angegangen. Ehe sie dann halt noch auch sehr verpoppt wurden. Mhm. Und mein Problem war dann einfach, dass diese Art von Musik ab Mitte späten 80ern nicht mehr stattfand. Und es war für mich als Mainstream-Hörer, weil ich halt noch nicht diesen Zugang hatte über Cure, sau schwierig, irgendwie an andere Sachen ranzukommen. Das hatte ich auch jetzt in der letzten Folge gesagt. Man musste dann irgendwie anfangen, tatsächlich sich die Platten selbst zu kaufen. Man musste sich ja, wenn man sowas gehört hat, irgendwie umgucken und musste was Neues finden. Ich habe dann angefangen, tatsächlich intensiver auch so Sachen, ohne jetzt überhaupt das subkulturell zu sehen. Ich habe dann tatsächlich auf einmal angefangen, Killing Joke zu hören. Ich habe auf einmal angefangen, Lerita Mizuku zu hören. Ich habe auf einmal mir die Flatland von den Sisters of Mercy gekauft. Alles noch hier in nerdiger Kleidung und so, weil dieses subkulturelle Element war für mich irgendwie nicht existent. Und dann halt auf einmal siehst du eben so über Cure, dass es da ja auch irgendwie sowas gibt wie eine Subkultur. Und da hatten wir auch schon drüber geredet. Das war für mich halt echt so, da habe ich mich total aufgehoben gefühlt. Und dann bist du Cure-Fan und auf einmal siehst du, hey, es gibt ja nicht nur die, sondern die Sisters, die gehören ja auch dazu. Killing Joke gehört dazu. Was gibt's denn da noch? Und dann bist du neugierig und auf einmal findest du Musik, die du halt abseits dieses ganzen Mainstream-Gedöns prima hören kannst.
Dieses Szene-Denken war damals zwar weitem nicht so ausgeprägt wie jetzt. Also das ist diese Szene und das ist diese Szene und die machen so eine Musik und die machen so eine Musik.
Es war bei euch wahrscheinlich genauso wie bei uns auch. Also es gab diejenigen, die haben diesen Mainstream-Kram gehört und es gab dann noch so eine Fraktion, die war mir fast noch verhasster. Schlimm fand ich halt auch noch so Leute, die so Sachen gehört haben, die so aus den 70ern rübergeschwappt sind. Ja, sowas. Also jetzt muss ich doch mal mich echauffieren. Also sowas
Ekles.
Das Schlimmste, was es damals für mich gab, das war wirklich dieser amerikanische Mainstream-Rock der 80er. Ja. Starship gehört da, John Farnham. Das sind alles so Sachen. Und das hast du halt auf der einen Seite gehabt. Und dann natürlich dieser ganze Plastikkram, dieses Doc Aitken Waterman-Gedöns, Rick Astley und Co. Das war alles so uniform. Dazu halt dann noch Dieter Bohlen. Ne? Ich meine, zum Glück ging das relativ schnell zu Ende, aber halt auch dann so Sandra, das ganze Michael Cretu-Gedöns und so und das Gedudel von Whitney Houston, Phil Collins, der wirklich jedes Jahr entweder mit Genesis oder er alleine irgendwie Hits an den Start gebracht hat. Ich hasse es, ich kann es nicht hören. Ja. Ich finde es wirklich furchterregend. Und dann halt endlich so diese Befreiung, so, da gibt's doch irgendwie halt noch Musik, die dich echt anspricht.
Das hat mich auch wirklich gerettet. Wie gesagt, und dann kommt man ja von einer Band zur nächsten.
Ja,
und so ging das ja auch dann bei uns. Meinen wirklich drei besten Kumpels und wir vier waren dann wirklich so eine eingeschworene Truppe. Man entwickelt dann so ein Gespür, man will sich so ein bisschen abheben, man will musikalisch nicht Mainstream sein, man will so modisch nicht so Mainstream sein. Was gibt's da so für Möglichkeiten in diesem doch begrenzten Rahmen der Möglichkeiten in der DDR? Und das war eben so eine super Konstellation, dass ich diese drei Kumpels hatte, die da wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wenn man dann seine Klamotten so fundweise schwarz gefärbt hat und sich versucht hat, irgendwie beim Haare hochstylen irgendwie zu übertreffen. Und auch sowas, auch so eine Freundschaften prägen dann natürlich auch so eine Zeit. Nils war jemand, der aufgrund von guten Westkontakten auch uns immer so mit relativ viel Musik dann auch versorgen konnte, so dass wir dann über ihn dann Bands wie Neubauten abwärts, die Goldenen Zitronen, Hansaplast, Slime, Dead Kennedys und weiß ich was nicht noch alles zum ersten Mal gehört haben. Dann sind wir ja angefangen, jedes Jahr Pfingsten immer Zelten zu fahren auf die Insel Rügen und haben dann festgestellt, dass auf diesem relativ popligen Zeltplatz sich aber ganz viele andere, ähnlich wie wir, sagen wir so, DDR-Gestalten, auch Pfingsten getroffen haben, die aus Berlin und Sachsen und Thüringen und sonst wo kamen, die wir am Anfang so ein bisschen neidisch, aber auch ehrfurchtsvoll beäugt haben, weil die auch meistens älter waren als wir. Ich meine, wir waren ja damals 17, 18, gerade 18 so vielleicht. Das war schon sehr, sehr cool, weil man dann so gesagt, weil in Stralsund haben wir uns ein bisschen wie so eine, ja wirklich wie so Einzelgänger gefühlt, weil so in Stralsund, die meisten, es gab halt die Metal-Fraktion, dann gab es halt die Popper und die Stinos und dann gab es halt ganz wenige Leute wie wir, die sich so in Richtung New Wave, Postpunk irgendwie abheben wollten. Naja, und wenn du dann da halt warst und all diese Leute gesehen hast, dann war das eben so, oh, geil.
Ja,
als wir dann abends bei denen am Lagerfeuer sitzen durften, dann war das natürlich mit das Größte so an so einem Wochenende.
Das war bei uns halt dann, muss ich sagen, das war bei uns so das Kutz in Mainz. Mhm. Ja, die hatten dann eben auch so Abende gehabt, wo dann eben sehr viel so Musik abseits des Mainstreams ja. halt gespielt haben. Und da waren wir dann natürlich, wir sind da so hin, dass wir dann Führerschein hatten, also dann halt so mit 18 und haben dann eben angefangen, unseren Musikkosmos in diese Richtung zu erweitern und kamen uns natürlich auch in Ingelheim dann mit schwarzen Klamotten und sowas natürlich cool vor. Gab noch so 2, 3 andere im Jahrgang, die das ähnlich gemacht haben. Und es gab auch keine richtige Szene so irgendwie in Ingelheim. Und dann war es natürlich toll, wenn du dann nach Mainz in die große Stadt gefahren bist. Und dann liefen da halt die ganzen Punks, ja, und die Gothics und sowas rum. Mhm. Und dann hast du halt auch geguckt und hast dich so ein bisschen so als Teil des Ganzen gefühlt. Und es war natürlich klasse. Plus die Tatsache, dass dann natürlich auch deine Musik gespielt wurde.
Ostpunk, Pershing, Perestroika. Wir wollten nicht sagen Petting statt Pershing. Wäre auch ein typischer 80er-Slogan gewesen und hätte uns im Podcast auch gut zu Gesicht gestanden, oder?
Also mehr P geht eigentlich überhaupt gar nicht mehr, ne? Ja, bei einem Postpunk.
Unsere Jugend in den 80ern.
Ja, genau. Ich mache erstmal das Bierchen auf, weil ich kann darüber auch gleich mal eine kleine Geschichte erzählen. Richtig. Ich hoffe nur, dass die nicht zu ausufernd wird, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Aber erstmal zum Bier selbst. Ihr werdet es natürlich kennen. Es ist ein Warsteiner, also jetzt überhaupt gar nichts Exotisches, sondern ein absolutes Mainstream-Bier. Und zwar, wir hatten ja schon gesagt, wenn wir irgendwie weggegangen sind, da Lars genauso im Osten wie ich im Westen, dann war es ja schon so, dass man in der Regel, sagen wir mal, sich selbst versorgt hat. Und man hatte auch gar nicht so wahnsinnig viel Taschengeld gehabt, dann so, um sich da halt in der Kneipe irgendwie stundenlang aufzuhalten. Aber wir hatten in Ingelheim eben eine Kneipe, die Fassdaube. Und das war so ein Ding, da bin ich mit meinen Freunden immer ganz gerne mal hingegangen. Das war so eine von den Kneipen, da konnte man den Abend prima beginnen. Da gab es halt immer Warsteiner. Und ich hatte damals so das Gefühl, dass Warsteiner irgendwie so ein bisschen ein höherpreisiges Bier sei. Ob es jetzt an der Werbung lag oder ob es echt 20 Pfennig teurer war, ich weiß es nicht mehr genau. Oder ob es so dieses güldene Etikett ist. Jedenfalls in der Fassdaube, da war ein Typ, der hieß Kalli. Und das war derjenige, der da die Kneipe gepachtet hatte und der da ausgeschenkt hat. Und er hatte halt Warsteiner aus der Flasche. Und das Coole war die Art und Weise, wie er eingeschenkt hat. Da kam halt immer hin, so zu deinem Tisch und dann hat er dir das Glas hingestellt und dann hat er das Glas halb voll gemacht. Dann hat er die Flasche hingestellt und hat dann das Etikett zu dir gedreht und hat dir dann zum Wohl gewünscht. Und das war halt schon irgendwo cool, ja. Mhm. Du hast schon getrunken, schmeckt nicht gut.
Also völlig anders als das, was wir davor hatten. Port, gut, das ist jetzt auch ein Pilz.
Ja, ist ein Pilz, ne? Ja, weiß auch nicht.
Mir liegt jetzt der Begriff nussig auf der Zunge.
Ich wollte es auch gerade sagen.
Naja.
Gut. Also ich würde es jetzt auch nicht unbedingt trinken, aber ich verbinde damit halt eben diese schönen Erinnerungen.
Auch das nur noch ganz kurz. Wir hatten ja dann irgendwann unseren Stammjugendclub. Da gab es immer folgendes Ritual. Um 18 Uhr war Kartenverkauf und um 19 Uhr ging die Disco los. Das heißt, du musstest dann auch mindestens eine halbe Stunde vor 18 Uhr da sein, um dann noch Chance auf eine Karte zu haben, weil das Kontingent war begrenzt, der Laden war nicht sehr groß. Wenn du dann deine Karte hattest, um 18 Uhr hattest du noch eine Stunde zu überbrücken, bis die Disco losging. Und im Sommerhalbjahr, in der warmen Jahreszeit, sind wir dann immer aus diesem Neubaugebiet raus. Da war gleich in der Nachbarschaft eine Gartensparte mit einer Gartenkneipe, die Linde. Dann sind wir in die Linde eingerannt und haben dann eine Bockwurst und wenn wir gut waren, haben wir 3 große Bier geschafft in der Zeit und schon ein bisschen vorglüht. Ne? Da wurde man wenigstens bedient.
Immerhin etwas.
Ja, und dann hinterher wurde dann mit Cola, Wodka oder Gin Tonic weitergemacht. Im Jugendclub 35. Jahrestag hieß der übrigens. Und diese Disco, von der ich noch kurz reden wollte, von wegen, wenn alles, was läuft, scheiße ist, dann mach's einfach selber. Also das war nämlich das, wo wir gemerkt haben, es gibt in Stralsund zu wenig coole Discos. Warum machen wir das nicht selber? So, dann gehst du natürlich zuerst irgendwie an deiner Schule, kann man das hier nicht in irgendeinem Rahmen, in irgendeiner Möglichkeit machen. Mit dem Glück, die richtigen, damals sehr, sehr jungen, frisch von der Uni gekommenen Lehrer erwischt zu haben, die ein offenes Ohr hatten, konnten wir dann in der Sporthalle unserer Schule in unregelmäßigen Abständen Disco machen am Wochenende, immer wenn dort keine Sportveranstaltungen drin waren. Dann war plötzlich sogar Geld für eine Anlage da. Ich sag nur Vermona Regent. Und irgendwann, als es dann immer schwieriger wurde, da Kapazitäten in dieser Sporthalle zu bekommen, ist dann eine Lehrerin irgendwie auf die geniale Idee gekommen, warum fragen wir nicht in der Essenhalle, wie sie hieß, also in der Schülergaststätte, die gegenüber war. So, und dann haben wir da im regelmäßigen Abstand alle 2 Monate haben wir dann da Disco gemacht. Das lief zwar offiziell immer noch als Schulveranstaltung, das heißt, es durfte kein Alkohol ausgeschenkt werden, es durfte nicht geraucht werden und es musste um 22 Uhr Schluss sein. Da hast du halt um 18 Uhr angefangen, damit du wenigstens 4 Stunden Party machen konntest. Wie gesagt, ein Kumpel und ich, wir haben dann da für die Musik gesorgt.
Dazu mal eine Frage, und wie habt ihr das dann gemacht? Ihr habt dann wahrscheinlich zwei Kassettenrekorder gehabt, ja, und dann halt ne immer, also praktisch den Mix dann selbst gemacht, indem man halt Kassetten dann immer wieder richtig hingespult hat.
2 Kassettenrekorder Marke Gerakord, Mono, weil der Verstärker, den wir hatten, der war auch nur Mono. Und genau, also auf einem Kassettenrekorder lief die Musik. In der Zwischenzeit musstest du dann auf dem anderen neue Musik raussuchen.
Ne, auch dann teilweise,
Fingerbewegung in die Kassette rein noch ein Stück. Und musstest dir immer merken, was kommt, was ist wo drauf, in welcher Reihenfolge. Also das war schon sportlich, aber das hat sau Spaß gemacht.
Also ich meine, also auch da sind wieder die Parallelen halt da. Wir damals so in unserer Schulphase, so mit diesen ganzen Jahrgangspartys, von denen ich auch schon geredet habe, lief das eigentlich meistens so nach diesem System ab, ja. Du hattest die meiste Musik eben einfach auf Tapes.
Ja.
Plattenspieler, die gingen damals schon so ein bisschen irgendwo zurück. Es kam die CD kam immer mehr. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, dass wir da irgendwelche Plattenspieler zur Verfügung gehabt hätten. Wir hatten halt 2 gute Tapes dann, klar. Ja, ja. Und die hast du dir halt dann auch irgendwann mal gekauft, dass du zumindest mal 1 zu Hause hattest. Ich hatte dann auch irgendwann 2 Tapes, weil man musste ja auch teilweise von Tape zu Tape mal überspielen und dann liefen diese Partys genauso ab.
Und ich meine sogar, dass wir später dann, als wir schon in der Lehre waren, sogar dann irgendwie einen 3. Kassettenrekorder uns noch organisiert hatten, den wir dann nur zum Raussuchen und zum Spulen benutzt haben und dass wir die anderen beiden dann wirklich nur zum Abspielen hatten. Genau, und dann kam eben dazu, dass als DJ hattest du dann natürlich die Macht und irgendwann haben wir angefangen, natürlich auch die Musik zu spielen, auf die wir Bock hatten. Und das fiel natürlich genau auch in diese Phase, als wir uns eben und als sich eben unser Musikgeschmack so gewandelt hat.
Das wollte ich gerade auch fragen. Natürlich, das ist eine Schuldisco und was ihr gehört habt, war natürlich schon Nische. Die Frage ist halt, du willst ja alle irgendwo.
Ja, wir haben schon
bespaßen.
Also wir haben, ich glaube, Modern Talking haben wir wirklich nicht gespielt, aber wir haben schon noch das Disco-Publikum haben wir schon zufriedengestellt, indem wir das, was dann angesagt war, auch gespielt haben. Aber wir haben uns eben auch die Freiräume genommen und haben eben nicht nur 1 oder 2 Depeche-Mode-Songs am Abend gespielt, sondern, weiß ich nicht, 5. Und wir haben dann auch The Cure schon gespielt, als wir es dann hatten. Und wir haben was von den Ärzten gespielt und solche Sachen. Das haben wir dann schon gemacht. Und das kam eben auch an. Also uns, wenn wir diese Disco gemacht haben, uns wurde echt die Bude eingerannt. Und es war ein großer Saal. Also da ging, weiß ich nicht, 300 Leute gingen da, glaube ich, schon rein. Und also da war echt Bambule. Also da war auch die Tanzfläche vom 1. bis zum letzten Song voll.
Nee, was wir noch gemacht haben, also wenn wir dann halt so Jahrgangspartys haben, dann konntest du natürlich auch mal deine Mixtapes irgendwo auflegen. Und die Variante dann zu diesem Live-Mixing war halt dann einfach, sich im Vorfeld einen geilen Mix zusammenzustellen. Mhm. Darum halt dann auch das 2. Tape-Deck, weil das brauchtest du einfach zu Hause, um halt dann von Schallplatte, später von CD und von Tape, dir halt dann einfach so 90-minütiger zusammenzubasteln. Der war auch wirklich bis zur letzten Sekunde voll. Ja, du hast dann halt ausgefadet, dann damit da bloß keine Wartezeit drin ist. Ja, das Ding musste einfach dann umgedreht werden und zack, wieder rein. Und das war natürlich auch ganz cool, weil das war immer so eine Herausforderung, ja. Du hast halt so geguckt, was habe ich denn jetzt gerade so an neuen Sachen die letzten 3-4 Monate so reinbekommen? Was ist denn da der richtige Knaller für? Und dann hast du dann halt so eine Liste gehabt mit, ich würde mal sagen, 40 Stück. Da hast du dann davon 24 rausgesucht und dann musstest du die noch in die richtige Reihenfolge bringen. Mhm. Und das war natürlich ein Riesenspaß. Also der eine Kumpel von mir und ich, wir haben das halt gerne gemacht und dann natürlich auch immer zu diesen Jahrgangspartys gerne mitgenommen und hey, wollt ihr nicht mal so, ne? Und dann warst du natürlich auch heilfroh, wenn dann mal deine Kassette gespielt wurde und dann bist du halt dann auch richtig schön so pogo-mäßig dazu abgegangen. Aber ja, ich denke da unheimlich gerne dran zurück, weil diese Dramaturgie, die du halt auf so ein Tape draufgebracht hast, das war schon super, ja. Ja, ja. Dann genau überlegt, so, jetzt kommt das, dann lass ich es mal so ein bisschen abkühlen. Also so wie das halt der professionelle DJ im Prinzip auch macht, nur dass der natürlich immer die Resonanz vom Publikum halt sofort merkt und du musstest dir halt das dann so vorstellen, aber da wirklich tagelang mit zugebracht, solche Mixes irgendwie zusammenzustellen. irgendwie war das schon toll. Oder auch Leuten das dann mal geschenkt. Guck mal, ich habe dir mal
für Freundin.
Ja, für Mädels einen Mix zu machen, ist natürlich Weltklasse gewesen. Ist so ein bisschen schade, dass dieses in unserer jetzigen Zeit mit Spotify und Amazon Music und wie es alles heißt, dass so diese Art, sag mal, doch kreativ tätig zu werden mit der Musik, die man mag, ja, und da so eine Dramaturgie reinzubringen, dass du es eigentlich nicht mehr hast, ja, schaffelst das halt dann irgendwie durch oder lässt dir halt einen Radiosender spielen.
Das ja, und das Thema Kassetten vielleicht noch, wenn du überlegst, dass du für eine normale 60er-Kassette in der Zone 20 Mark bezahlt hast.
Ach was.
Ja, das konntest du auch als Lehrling, konntest du da nicht jeden Monat eine neue leisten. Ne? Und,
ach du Scheiße, aber da ist doch...
Das war limitiert.
Das ist doch nichts. Also ja, ich meine, da ist doch nicht mal was drauf.
Nee, und die 90er waren ja noch teurer. Die haben, glaube ich, 27 Mark oder so gekostet.
Ach du Scheiße, da musst du die Dinger immer wieder überspielen.
Du musstest dann irgendwann alten Kram, entweder musstest du alten Kram löschen.
Wie traurig ist das denn?
Ich hatte ja auch das Glück durch Westverwandtschaft, dass ich, das war immer so... Das wusste meine Tante auch, beziehungsweise wenn wir Besuch bekommen hatten, wenn die uns besucht haben, dann ist ja auch immer ein bisschen Westgeld da geblieben, so für mich. Und dann war mir so ein Fünferpack BASF aus dem Intershop, der kostet da, ich weiß gar nicht, 10 Westmark oder so.
Das hat nichts gekostet. Das war, ne? Du hast dir immer...
Das war 90er.
Ja, haben wir es immer gemacht. Also ja, ich habe mir immer so BASF damals gekauft irgendwie oder ich weiß nicht, TDK kam.
Ja, BASF oder TDK, glaube ich,
war es. Ne? Und dann halt irgendwie so ein Fünferpack, hat nichts gekostet.
Ja, ja, ja.
Also ich habe die Dinger nie weggeworfen. Ich hatte dann zum Schluss, ich hatte wirklich schon in den 80ern ganze Regale mit Kassetten voll. Und ich würde sagen, so 1990... Wir hören ja auch jetzt so ungefähr dann mit dieser Zeit dann halt auch auf, mit dieser Folge unseres Podcasts. Da waren bestimmt 2/3 meines Musikbestands waren Kassetten und der Rest waren dann halt Platten und dann halt später noch ein paar CDs. So war das halt dann irgendwie. Also Kassette war ein ganz, ganz wichtiges Medium gewesen.
Und zu den Kassetten im Osten nur noch eins. Wenn die ein paar Mal überspielt waren, dann klang das irgendwie alles dumpf. Und du hattest mal irgendwo einen Bandsalat. Wo das Band dann irgendwie geknittert war an irgendeiner Stelle und da dann was Neues selbst die alte Aufnahme hat dann ja irgendwie komisch sich immer angehört an solchen Stellen. Das war dann Berufsrisiko. Und genau, und ich wollte ja wirklich damals auch in der DDR als Discjockey oder Schallplattenunterhalter, wie es ja ist, die DDR hat ja für alle solche Sachen immer eigene Wörter erfunden, ne? Der Discjockey war ja der Schallplattenunterhalter oder auch SPU abgekürzt.
Aber ihr wart ja gar keine Schallplattenunterhalter, ihr hattet ja Kassetten.
Der Mann am Plattenspieler heißt SPU, Schallplattenunterhalter.
Jedenfalls, um sowas zu werden, auch musste man einen Lehrgang besuchen und eine sogenannte Einstufungsprüfung ja absolvieren. Und das wollte ich tatsächlich machen und ich habe auch diesen Lehrgang besucht. Allerdings, als ich dann so weit war, dass ich hätte diese Prüfung machen können, hat mich das größte und schlimmste Schicksal ereilt, was einen jungen DDR-Mann im Alter von 19 Jahren ereilen kann. Er musste zur Armee.
Aber mussten nicht alle zur Armee?
Ja, ja, also zur Armee, es gab ja Wehrpflicht in der DDR, also zur Armee mussten alle. Jetzt war es ja so, es gab ja den normalen Grundwehrdienst, der dauerte 18 Monate. Den musste ja jeder machen, wegen der Wehrpflicht. So, ich wurde dann nach der Lehre, ich hatte 88 ja im Juli ausgelernt, habe meinen Facharbeiterbrief gemacht und im November 1988 dann einberufen zur NVA für 18 Monate Grundwehrdienst. Mein normaler Entlassungstermin wäre dann Ende April 1990 gewesen und dann kam halt die Wende dazwischen, zu meinem großen Glück. Also dann ist die Mauer gefallen, am 9. November 1989. Dadurch wurde dann Anfang 1990 die Wehrdienstzeit verkürzt, weswegen ich dann Ende Januar 1990 entlassen wurde, mein Jahrgang. Aber ich habe dadurch weder diesen Mauerfall bewusst miterlebt und auch diese ganzen Geschehnisse, die vorher in diesem Land passiert sind, habe ich nicht mitgekriegt. Und selbst das, was ich mitgekriegt habe, habe ich ja immer nur gefiltert durch diese eingesperrt in einer Kaserne, im Prinzip nur Zugang zu DDR-Medien. Irgendwie finde ich, dass ich dadurch was ganz Besonderes verpasst habe. Geschichte wird gemacht, haben wir uns an einen Podcast genannt und da wurde Geschichte gemacht und ich war nicht dabei. Und das, finde ich, fehlt irgendwie. Mal abgesehen davon, dass ich diese 15 Monate, die ich dann insgesamt bei der NVA war, in einem Zeitraum, wo ich 19 war und dann 20 geworden bin, dass das einfach in der Zeit, wo man so jung ist, einfach gestohlene Lebenszeit ist. Stattdessen hast du da drin gesessen, hast diesen beschissenen, tristen NVA-Alltag mit Drill und Herr Genosse, stramm stehen, so und so gemacht. Das war sozusagen dann das Ende meiner DDR-Zeit dann auf so eine ganz komische Art und Weise.
Ja, schade, ne? Ja. Also ich meine, ich habe ja verweigert und dann Öffentlichkeitsarbeit gemacht hier in der Behinderteneinrichtung. Und klar, ich meine, das war, für mich war es nach der Schule eine ganz interessante Sache, weil ich dann eben erstmal da, ich weiß gar nicht, waren glaube ich auch 18 Monate, wenn mich nicht alles täuscht. Aber du hattest im Prinzip fast so eine Art Job halt gehabt, ja, und hast auch ein bisschen Kohle verdient, hast aber natürlich trotzdem ganz normal zu Hause wohnen können und eben warst nicht kaserniert. Und natürlich war es halt auch im Westen, auch wenn du beim Bund warst, war es natürlich nochmal eine andere Sache, als das natürlich ja, bei euch der Fall gewesen ist. Aber ich kann das schon verstehen, wenn man in so eine historische Zeit praktisch reingeboren wird und dann halt ausgerechnet das Wichtigste, Wichtigste bei der Armee verpasst und dann eben auch nicht in der Lage ist, das irgendwie mitzuverfolgen und auch gar nicht, wie du schon gesagt hast, gar nicht weiß, wie man sich in so einer Situation reagiert hätte.
Am Abend des 9. November, ich weiß es nicht. Vielleicht hatten wir Schnaps in der Kaserne und haben uns die Kante gegeben. Mhm. Und nächsten Tag wurde es von uns wahrscheinlich im Morgenappell irgendwie mitgeteilt, aber auch das weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß, dass dann mit der Zeit danach dann immer mehr Erleichterungen in unserem Dienstleben dann aufgetaucht sind. Ne? Wurde nicht mehr mit Genossen angeredet. Wenn du dann Ausgang hattest, durftest du in Zivilkleidung in den Ausgang gehen, musstest du vorher immer in Uniform machen. So, und du, Mauerfall?
Das war bei mir mitten halt in der Abiturvorbereitung. Ich habe 1990 Abitur gemacht. Am 9.11. hat mein Bruder Geburtstag, am 10.11. habe ich Geburtstag.
Oh Gott, ja.
Und dementsprechend hattest du das natürlich mitbekommen. Und die Tagesschau und die Heute-Nachrichten waren natürlich voll mit diesem Thema. Ist ja klar, wir haben auch diese ganze Entwicklung natürlich mitbekommen. Prager Botschaft, Ungarn. Und es war dann relativ klar, dass da das irgendwann, jetzt ist das zu Ende. Man hatte noch ein bisschen Angst gehabt, dass es vielleicht zu gewalttätigen Übergriffen, gerade seitens der Armee oder so, käme.
Wir haben ja, kann ich ja erzählen, in der Truppe, der ich war, die gehörte der Luftabwehr an, um es jetzt mal nicht zu detailliert zu machen. Und nebenan in Schwerin das Nachbarregiment, das waren die Mottschützen, also quasi die mit der MP im Anschlag den Panzern hinterherlaufen. Und die standen Gewehr bei Fuß. Da hätte nur einer sagen müssen, wir lassen das Militär aufmarschieren, dann werden die rausmarschiert und wir, ich weiß das deswegen, weil wir dann sozusagen deren Objektwache mit hätten übernehmen müssen. Bei uns herrschte Ausgangs- und Urlaubssperre. Bei uns wurden die Waffenkammern doppelt abgesichert. Die ganzen Offiziere, die sonst um 17 Uhr nach Dienstschluss nach Hause gefahren sind, mussten in der Kaserne bleiben. Also auch da war die Kacke am Dampfen. Und da warst du schon gesessen und hast gedacht, was geht jetzt hier los? Weil du wusstest ja nicht so genau, was draußen im Land passiert, was da wirklich los ist. Ne? Wie gesagt, dadurch, dass du ja nur die Ostmedien hattest, das bisschen Westradio, was wir abends heimlich gehört haben, das war ja auch jetzt nicht so ergiebig. Also das war auch, so ein paar mulmige Tage gab es da schon.
Aber das war ja wirklich so das, wo man halt so ein bisschen Angst hatte, dass das vielleicht schief gehen könnte. Aber dadurch, dass du halt auch in der Sowjetunion diese Öffnung hattest mit Gorbatschow und so.
Wenn das nicht gewesen wäre.
Und du halt dann dadurch eben auch nicht mehr diesen, also dadurch, dass er ja selbst für diese Öffnung eigentlich war dann doch relativ klar, dass das friedlich ausgehen wird. Aber du weißt es halt nicht, ne?
Also, man weiß es nicht und man muss wirklich sagen, wenn Gorbatschow zu der Zeit nicht an der Macht gewesen wäre und dieser Prozess schon seit 4 Jahren im Gang gewesen wäre in der Sowjetunion damals, dann hätte das alles ganz anders ausgehen können. Denn die Staatsführung in der DDR und die Militärführung, das behaupte ich jetzt mal, haben sich nur deswegen nicht getraut, weil sie keine Rückendeckung von den Russen
hatten. Ja, na klar. Glaube ich auch, dass das ein entscheidender Faktor war.
Was habe ich mir als erstes von meinen 100 Marken Grüßungsgeld gekauft?
Bier?
Ein Sixpack Holsten? Und eine Tüte Lakritz, weil ich so ein Lakritzliebhaber bin und im Osten gab's das nicht. Kannte ich nur, weil meine Westtante
immer welches mitgebracht hat. Geld gut angelegt und wahrscheinlich für den Rest dann Platten eingekauft.
Dann später, was ich schon in dem Hamburg-Podcast habe ich es erzählt, weil ich bin dann am Ende meiner NVA-Zeit, dann, als ich dann entlassen wurde, Ende Januar 90, bin ich dann ja zu meiner Tante nach Hamburg gefahren. Die hat mich auch noch mit ein bisschen Geld versorgt und dann habe ich Platten oder Kassetten damals noch gekauft. Ja, und so haben wir ein spannendes, aufregendes, aber auch ein teilweise gefährliches Jahrzehnt miterlebt.
Das ist richtig.
Und das Beste draus gemacht.
Ja, ach, wie gesagt, ich denke da jetzt nicht irgendwie ungern dran zurück, aber es gibt natürlich viele Faktoren, wenn man sich da wieder so ein bisschen in die gesamtpolitische Wetterlage reindenkt. Also war auch irgendwo unruhig, ne? Aber gut, ich meine, ich bin da sozusagen erwachsen geworden. Dennoch, wir müssen, um das jetzt vielleicht auch mal abzuschließen, sagen, die Musik ist etwas, das uns nach wie vor sehr prägt aus diesem Jahrzehnt und das wir nach wie vor sehr interessant finden. Kam jetzt ein bisschen zu kurz vielleicht.
Aber ich hoffe, es war trotzdem für die Zuhörer
ganz interessant. Ich hoffe es ja auch.
Vielleicht hat sich der eine oder andere auch wiedergefunden in dem, was wir erzählt haben.
Das kann schon sein, klar.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Hoffentlich haben wir euch nicht gelangweilt.
Nee, hoffentlich haben wir euch nicht gelangweilt, aber das musste einfach mal sein. Und dann sagen wir
bis zum nächsten Mal.
Prost, Punk.
In diesem Sinne.
Prost Punk.